I'm Anna Bowden, co-director.
I'm Ryan Fleck.
Yes, Uwe Boyle.
Hello, this is Guillermo del Toro.
I'm Joe Russo.
And I'm Anthony Russo. We're the directors.
Hi, this is Peter Himes.
Hi, I'm Joss Whedon. I wrote and directed this mess.
This is Richard Fleischer. I'm the director of this film.
This is the Captain Marvel director's commentary.
And yet another incredibly dense and disturbing audio commentary.
Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast mit Janina und André.
Hallo.
Ja, wir sind's mal wieder. Ich freue mich auf den Film, den wir uns hier rausgesucht haben. Das ist nämlich ein ganz interessanter Film, wie ich finde, über den es sich auf jeden Fall zu reden lohnt. Das ist Solaris von 2002. Und wir haben uns den Film wie immer angeschaut, die Audiokommentare dazu, und wollen jetzt mal ein bisschen drüber reden.
Genau.
Janina, magst du mal kurz anfangen und was über den Film erzählen, eine kurze Zusammenfassung geben?
Ich versuche es mal. Solaris, der Titel ist auch der Name eines mysteriösen Planetens. Und der Film beginnt auf der Erde mit einem Mann, der alleine ist und den man in seinem Tagesablauf so ein bisschen reinschauen kann. Der ist offensichtlich Psychologe und ist aber ganz allein und es regnet irgendwie ganz viel. Und als er nach Hause kommt, bekommt er dann, dann macht er sein Abendessen, er schneidet sich in den Finger und dann klingelt es an der Tür und zwei mysteriöse Menschen tauchen auf und zeigen ihm ein Video von einem seiner Freunde, der als Raumfahrer offensichtlich um Solaris auf einer Station kreist und ihn bittet zu kommen und zu helfen, weil komische, mysteriöse Dinge vor sich gehen, aber er könnte es nicht genau erklären, sagt der Freund, und weil er ist nicht alleine. Und dann sieht man quasi als nächster großen Block fliegt dieser Mann, der Chris Calvin heißt, fliegt quasi zu dieser Raumstation. Er wird da irgendwie alleine hingeschickt in einer kleinen Raumkapsel. Man sieht die dann andocken. Er kommt an und niemand macht ihm quasi auf. Also er dockt da irgendwie automatisch an, ist er irgendwie alleine und sieht aber, als er reinkommt, irgendwelche Blutspuren. Und das ist leise und mysteriös und irgendwie so ein bisschen verlassen, diese Raumstation. Und dann hört er irgendwelche Geräusche und findet einen merkwürdigen Typen, der offensichtlich da so ein bisschen vor seinem Computer sitzt und irgendeine Musik hört. Also so ein bisschen schräg, und der Typ ist auch so ein bisschen wirr und ein bisschen schräg, und er spricht mit ihm und erfährt er, dass sein Freund tot ist. Ich glaube schon, ne, dass er in dem Gespräch, warum nicht da ist. Also sein Freund existiert in dem Sinne nicht mehr, der ihn gerufen hat. Oder hat er ihn da schon gefunden? Ich weiß es nicht, sorry. Ich habe mir die Reihenfolge der Szenen nicht ganz genau jetzt aufgeschrieben. Auf jeden Fall findet er auch in der Kühlkammer seinen Freund in einem Leichensack und ist da ganz erschüttert. Und letztendlich spricht er dann noch kurz mit dem zweiten Crewmitglied. Irgendwie sind da nur noch zwei Menschen an Bord. Und das ist eine Frau, die ihm aber quasi die Tür nur so halb aufmacht und mit ihm quasi durch den Türspalt spricht. Und das ist alles sehr merkwürdig und mysteriös, ob da noch jemand anders ist oder nicht. Und als er da alleine durch die Raumstation läuft, dann läuft da irgendwie plötzlich ein Kind über ihm lang auf so einem Gitterlaufsteg, und er versucht da hinterher zu kommen, er findet das aber nicht. Und letztendlich geht er irgendwann in seine Kabine und ins Bett und träumt von seiner Ex-Frau oder von seiner Frau, weiß man da zu dem Zeitpunkt nicht, aber letztendlich ist es eine Ex-Frau. Und während er träumt, gibt es so wie so eine Überblende zur Raumstation, und sie ist dann mit ihm dort, und man weiß nicht so recht, ob er das auch träumt oder nicht. Und auf jeden Fall wacht er dann auf und sie ist da, und er ist ja erstmal ganz erschrocken und glaubt es nicht, aber sie ist tatsächlich irgendwie materialisiert und er kann das gar nicht nachvollziehen, weil seine Frau eigentlich tot ist schon eine ganze Weile. Auf jeden Fall unterhält er sich mit ihr und findet das alles anscheinend sehr merkwürdig und erschreckend und bringt sie, man hört dann eigentlich nicht mehr viel, man sieht dann nur viele Bilder mit Musik unterlegt und sieht sie durch irgendwie so eine Luke durchkrabbeln. Und letztendlich schickt er sie ins Weltall in so einer kleinen Raumkapsel. Also er bringt sie quasi um, geht zurück und stellt die anderen zur Rede und die erklären ihm, dass das die Besucher sind von Solaris oder eben, dass das ein Teil dessen ist, warum er hier ist, weil da eben merkwürdige Dinge vor sich gehen und sie Besucher haben und die quasi sich manifestieren, wenn man schläft. So habe ich das verstanden. Und dann geht der ganze restliche Film darum, was er macht und sieht, seine Frau taucht dann das nächste Mal nochmal auf. Er scheint wieder, als er wieder schläft.
Genau, und träumt.
Als er von ihr träumt und letztendlich bleibt sie dann mehr oder weniger da und er freundet sich quasi mit dem Gedanken an, dass sie jetzt da ist, auch wenn sie nicht unbedingt genau seine Frau repräsentiert, sondern eigentlich das, was er von ihr in Erinnerung hat. Und interessanterweise unterhalten sie sich dann zusammen mit ihr, tatsächlich mit den anderen beiden, über diese Besucher und darüber, über die Möglichkeit, ob man die wieder los wird oder nicht. Und letztendlich geht es so ein bisschen darum, dass es eine Möglichkeit gibt, nämlich die mit irgendwie hoher Strahlung, was auch immer, zu neutralisieren in dem Labor, das es auf der Station gibt.
Anti-Higgs-Boson.
Anti-Higgs, ja, ja, habe ich auch gedacht. Also irgendwie quasi der Materie die Gravitation zu entziehen, keine Ahnung. Es wird nicht näher erläutert, wie und warum das funktioniert und wie diese Wesen sich manifestieren. Darum geht es eigentlich dann gar nicht mehr so sehr, sondern mehr darum, ob seine Frau oder ob er will, dass seine Frau da bleibt und ob sie will, dass sie da ist, weil sie dann auch tatsächlich ein Wesen ist, das reflektiert und darüber nachdenkt, wer sie ist.
Also sie nimmt nämlich wahr, dass sie nicht normal ist, sozusagen nicht auch ein normaler Mensch ist. Ne? Das wird ihr bewusst nach und nach.
Genau, das nimmt sie irgendwie wahr und sie nimmt auch wahr, dass sie quasi aus seinen Gedanken und aus der Vergangenheit kommt, aber dann kommt nach und nach in so Rückblenden, die Beziehung taucht auf, wie sie sich kennenlernen, wie sie miteinander umgehen, wie sie unterwegs sind zusammen und dass es eben eigentlich eine glückliche Beziehung ist, aber eben auch mit Schattenseiten und dass sie etwas traurig oder konfus ist und nicht so beständig, sage ich mal, vielleicht emotional nicht ganz so stabil ist, dass er sie aber sehr liebt. Und dann taucht aber eine Szene auf, wo sie sich streiten. Da geht es offensichtlich darum, dass sie ohne sein Wissen oder ohne mit ihm zu reden das gemeinsame Kind abgetrieben hat. Und dann verlässt er im Streit das Haus und sie bringt sich danach um. Das ist sozusagen die Rückblende. Und auf der Station passiert dann sowas Ähnliches. Sie bringt sich dann um mit irgendwie flüssigem Sauerstoff anscheinend.
Trinkt den,
was natürlich dem Gewebe und der Kehle nicht gut tut. Also sie erfindet sie dann im Labor, trägt sie zu seinem Quartier und dort sind dann die beiden anderen Menschen auf der Station bei ihm und sprechen darüber so ein bisschen, dass die nicht tot bleiben, die Menschen oder diese Manifestation, die Gäste. Und letztendlich erleben sie sowas wie eine Wiederauferstehung von ihr mit, weil sie dann die Wunde schließt sich und sie ist dann wieder am Leben und er möchte nicht, dass sie geht. Er dann sagt seine die Frau auf der Raumstation, dass er dann nicht schlafen darf, weil letztendlich ist es dann die Entscheidung seiner manifestierten Ex-Frau Rhea, ob sie sich auflösen lässt. Also sie diskutieren dann darüber, ob sie denn, also über ihre Existenz und dass sie diese Existenz dann beenden will, weil sie ja nicht das ist, was er in Erinnerung hat und weil sie ist sozusagen zwar seine Ex-Frau oder seine Frau, aber ja auch nicht wirklich seine Frau und sie besteht dann nur aus den Erinnerungen, hat aber irgendwie auch eigene Erinnerungen, also es ist so ein bisschen wirr und letztendlich beschließt, also versucht er wach zu bleiben und hat wie so Halluzinationen und schafft es dann doch nicht, trotz Aufputschmitteln die ganze Zeit wach zu bleiben und sie ist dann tatsächlich weg, als er aufwacht und die andere Wissenschaftlerin auf der Station sagt, aber sie hat mich darum gebeten und hat sie quasi bestrahlt und dann ist sie verschwunden. Und dann taucht aber, hat die andere Wissenschaftlerin, hat sich entschlossen, den Computer der Raumstation wieder hochzufahren und möchte quasi zurück zur Erde, aber ohne die Besucher, ohne die Gäste, weil sie sagt, das ist nicht menschlich, das sind keine Menschen und man weiß nicht, was passiert, wenn man die zurück zur Erde bringt. Und ob das nicht irgendwie eine Gefahr für die Menschheit wäre. Und sie versucht sozusagen, die Gäste loszuwerden und von dieser Raumstation wieder wegzukommen. Und während sie diesen Computer wieder hochfährt in so einer Kühlkammer, wo auch die Leichen liegen, entdecken sie, dass dort noch eine Leiche versteckt ist, nämlich von dem dritten Menschen auf der Raumstation, der dann offensichtlich eben auch kein echter Mensch ist, mit dem sie es eigentlich vorher die ganze Zeit dachten zu tun zu haben. Mhm. Und der erzählt ihnen dann, ja, durch diese Bestrahlung hätte sich die Gravitation des Planeten verändert und die Station würde ja da angezogen werden und sie könnten eigentlich gar nicht mehr entkommen, was sie aber dann trotzdem versuchen. Und die Frau, flieht dann in der Raumkapsel von diesem Planeten. Man weiß gar nicht, was mit ihr passiert, ob sie es dann wirklich geschafft hat.
Genau.
Und dann gibt es nochmal so.
Und Chris
bleibt erstmal in der Tür stehen, sozusagen in der Luke zum Raumschiff stehen. Und dann gibt es Rückblenden mit ihm wieder auf der Erde. Und man weiß nicht, ob er wieder auf der Erde ist oder nicht. Also letztendlich ist es so ein bisschen so ein Verwirrspiel, was am Schluss passiert. Dann tauchen nochmal die gleiche Szene wie vom Anfang auf, wo er sich schneidet und dann heilt diese Wunde ganz schnell wieder. Also das ist sozusagen dann der Hinweis, dass da nichts, dass das nicht auf der Erde nochmal passiert, sondern irgendeine andere Art der Erinnerung ist oder des Erlebens. Und dann sieht man noch ein paar Bilder von ihm auf der Raumstation, wie er da zurückbleibt und von dem Wesen, das den anderen Raumfahrer ersetzt hat, das und sie sozusagen auf diesen Planeten zudriften in der Raumstation und ganz am Schluss sieht man nochmal den Planeten. Der so, sieht aus, eher aus wie eine kleine Sonne mit so Protuberanzen oder mit so wilden Lichtbögen, die es dann gibt.
Genau.
Und damit endet der Film.
Ja, sagen wir mal so, wir haben uns nicht drum geschlagen, wer den Film zusammenfassen darf.
Sondern ja.
Nicht so wirklich einfach, finde ich. Und ich würde gern mit dir nachher nochmal drüber reden, vor allem über das Ende des Films, weil ich finde den wirklich nicht eindeutig. Da werden wir vielleicht auch noch drüber reden. Der Steven Soderbergh hatte da aber schon offenbar eine ganz klare Idee davon, wie der Film endet und was das bedeuten soll. Aber ich finde
das
Zuschauer nicht so eindeutig.
Nicht eindeutig. Und auch diese vielen Bilder sind halt auch, die gehen so ineinander über, auch dann in der Erinnerung. Man weiß nicht so genau, was wann, in welcher Reihenfolge passiert ist, wenn man drüber nachdenkt, weil das viele ruhige Bilder, so viel Musik, viel visuell nur, also wenig Dialog, auch wenige Schauspieler dadurch, dass es quasi nur 3, 4 sind dann auf der Station.
Genau.
Ja. Das ist fast so ein Kammerspiel.
Ja, genau so ist es, finde ich auch. Du bist hier so weit durch,
ich bin so weit durch.
Genau. Dann würde ich, also ich will einmal kurz ein, zwei, drei Punkte mal wieder erwähnen, wie das eben so, wie wir das ja so machen. Was ich erstmal erwähnenswert finde, ist eigentlich die zweite ich sage zumindest mal, wichtige Verfilmung nach 1972. Da gab es mal von Andrei Tarkovsky, ein sowjetischer Filmemacher, der auch sehr, sehr bekannt und sehr, sehr berühmt war zu seiner Zeit. Da gab es eine Verfilmung.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass das eine Romanverfilmung ist,
sagen, genau.
Und dass der Roman von Stanislaw Lem ist,
genau.
Einem sowjetischen,
nein,
nicht
polnisch.
Polnischen, oh Entschuldigung, einem polnischen Science-Fiction-Autor.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Stanislaw Lem hat nämlich genau einer der wirklich auch bekanntesten Science-Fiction-Autoren, überhaupt ein wirklich guter und berühmter Schriftsteller. Er hat selber immer von sich behauptet, er wäre kein Science-Fiction-Autor. Das war für ihn immer so eine Herabwürdigung. Er hat sich immer eher als Schriftsteller und Philosoph gesehen. Aber der war wirklich also sehr, sehr bekannt für mich. Tatsächlich so, sagen wir mal, neben Isaac Asimov und vielleicht Philip K. Dick. Also gehört da, finde ich, zu den drei großen Science-Fiction-Autoren. Mhm. Also meiner Meinung nach. Der hat schon wahnsinnig viele und sehr, sehr gute Sachen geschrieben. Also die Bücher, die wurden in 57 Sprachen übersetzt und insgesamt mehr als 45 Millionen Mal verkauft. Also kann man schon sagen, der ist nicht ganz unwichtig.
Ja.
Der ist 1921 in Polen geboren worden und dann 2006 auch dort gestorben. Also tatsächlich ein recht polentreuer Mensch sozusagen, wobei er tatsächlich aber zwischen 82 und 88 in Berlin und Wien lebte, weil 82 das Kriegsrecht in Polen ausgerufen wurde und er dann da nicht mehr bleiben wollte. Also bekannt ist er vor allem dafür, dass er ganz viele Entwicklungen schon in den 60er, 70er Jahren, wo er viele seiner Werke geschrieben hat, technische Entwicklungen vor allem auch vorausgesehen hat. Also von der Nanotechnologie hat er schon geschrieben und von der virtuellen Realität, die hat er schon gesehen, als es sie noch gar nicht gab, und hat sich aber auch gleichzeitig mit diesen Themen immer auch sehr kritisch auseinandergesetzt. Also er war jetzt nicht so der Technokrat.
Kein Perry Rhodan.
Ja, zum Beispiel, genau. Ja, was er auch aber zum Beispiel gemacht hat, das finde ich auch interessant, er hat zum Beispiel aber auch Romane von Ursula K. Le Guin und von Philip K. Dick ins Polnische übersetzt. Da gibt es eine ganz interessante Anekdote dazu. In den 70er Jahren hat er sich auch wegen des Übersetzens wohl regelmäßig mit Philip K. Dick ausgetauscht, also haben sich Briefe geschrieben. Der Philip K. Dick, der war aufgrund von, des Einflusses psychoaktiver Substanzen, war der in der Zeit wohl schon ziemlich heftig psychisch krank und war der Meinung, dass also Stanislaw Lem eine Kunstfigur ist, die es eigentlich gar nicht gibt und im Prinzip nur eine geheime Organisation der Kommunisten, die im Auftrag eben der Kommunisten die USA unterwandern sollten, und zeigt ja 1974 beim FBI an. Da habe ich in den Shownotes hinterlegt, einen ganz spannenden Artikel darüber, wie das so alles zustande gekommen ist. Vermutlich hatte das Dicks Anzeige hatte wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Lem wohl ganz hart mit den amerikanischen Science-Fiction-Autoren umgegangen ist, also die also für nicht wertvoll gehalten hat. Dabei aber Philip K. Dick gerade ausgenommen, aber das hat wohl Philip K. Dick gar nicht wahrgenommen gehabt, dass er da als die große Ausnahme angesehen wurde von Lem. Naja, gut, aber das so kleine Geschichte nebenbei, was da so alles mal wieder hintersteckt bei so einem Menschen. Achso, ja, genau, und vielleicht noch ganz kurz gesagt, falls jemand Philip K. Dick nicht sagt, auch ein, wie gesagt, einer der wichtigsten Science-Fiction-Autoren seiner Zeit, aber gerade auch in Bezug auf Verfilmungen.
Ja,
ne? Ganz viele.
Blade Runner zum Beispiel, die ursprüngliche Geschichte. Träumen Androiden von künstlichen Schafen, nein, wie war das?
Genau, sowas in der Art.
Robotischen Schafen.
Genau. Also Total Recall zum Beispiel, Minority Report, auch The Man in the High Castle, die Serie, die es gibt, und auch Scanner Darkly.
Alles recht dystopisch und sehr, sehr dunkel, sage ich mal, Philip K. Dicks Geschichten.
Ja, also das so ein bisschen als Hintergrund zum Film und der Geschichte, die es da noch dazu gibt. Der Film selbst war ein ziemlicher Flop. Also der hat in etwa das eingespielt, weltweit, was er auch gekostet hat, so um die 40 Millionen.
Eigentlich schade.
Ja, eigentlich schade, genau. Können wir gleich auch nochmal drüber reden, natürlich, wie wir den Film gefunden haben. Ach so, und dann auch noch eine Sache, das wird kurz besprochen in dem Kommentar auch, da reden sie drüber, wie wohl Stanislaw Lem den Film finden würde. Wobei sie auch meinten, aber er hätte wohl auch quasi kaum Filme geguckt in den letzten Jahren so. Und dann gab es aber tatsächlich noch 2005, ein Jahr vor dem Tod von Lem, ein Interview in der Galore. Falls ihr vielleicht kennt, jemand noch die Zeitschrift, war eine meiner Lieblingszeitschriften. Eine Zeit lang ganz viele tolle Interviews drin gewesen, eine deutsche Zeitschrift. Und da wurde er auch zum Film gefragt und also was er von dem Film hält. Und Zitat, Blödsinn, absoluter Blödsinn. Alles Interessante an meinem Roman bezog sich auf das Verhältnis der Menschen zu diesem Ozean als einer nicht-humanoiden Intelligenz, nicht auf irgendwelche zwischenmenschlichen Liebesgeschichten. Also verreißen, noch mehr verreißen geht kaum, würde ich sagen. Ja,
der hat halt einen Aspekt rausgegriffen, ne? Und nicht den, der Science Fiction ausmacht sozusagen, ja. Oder das... Die Diskussion um diesen mysteriösen Planeten.
Ja, wobei man auch sagen muss, also Lem hatte auch die alte Verfilmung von dem Tarkovsky hatte auch abgelehnt, also die fand er auch nicht gut. Offensichtlich ist das auch nicht so einfach, kann ich mir auch vorstellen
als Autor. Eigene Bücher zu verfilmen, wenn man es nicht selber macht, weiß ich nicht, wie man es dann gut finden kann. Also.
Genau. Ja, ist aber auch tatsächlich so, dass auch die Kritiker da, also diversen Filmkritiker das durchaus unterschiedlich gesehen haben. Also die einen fanden den Film halt auch ganz schlecht und meinen, ja, ist ganz schön gedreht und so, aber eigentlich bietet die Handlung nur inhaltliche Leere. Gab es aber auch andere, die meinten, also ich zitiere hier mal eine Kritik von Lutz Gref und Jürgen Wimmer im Science-Fiction-Jahrbuch 2003. Fast perfektes Kino, eine bis auf die Essenz verdichtete Story, die vor allem von den Bildern, der Musik und der Montage lebt. Eine Reflexion über die Begegnung mit sich selbst, darüber, wie man noch am Rande des Universums doch immer sich selbst begegnet. Schließlich nimmt man sich ja immer mit. Ja, gut, aber da kommen wir gleich dazu, wie wir das dann sehen werden, denke ich. Produktionsfirma ist Lightstorm Entertainment, ist die Firma von James Cameron, der Produzent des Films auch ist und der auch den Audiokommentar zusammen mit dem Regisseur Steven Soderbergh gesprochen hat. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen mehr drüber reden.
Regisseur, Autor und Kameramann und geschnitten hat er auch noch.
Genau, aber unter Synonymen. Habe ich leider nicht herausgefunden, warum man das gemacht hat, aber das ist wohl häufiger passiert, dass er dann unter Synonymen, also vor allem als Editor und als Kameramann, glaube ich, war es beides, warum er da als unter Synonymen aufgetreten ist in dem Abspann. Okay. Ja,
es taucht dann nur einmal auf und unter, sonst müsste man ja irgendwie seinen Namen und darüber ganz viele Bezeichnungen schreiben, keine Ahnung. Er liebt ja anscheinend die Untertitel,
die großen Schriften.
Die Abstände, den Abspann und Vorspann, genau.
Genau. Okay, also noch ganz kurz was zu den Schauspielern. Janine, du hast es ja gerade schon gesagt, gibt nicht viele und es ist wirklich so wie so ein Kammerspiel. Eigentlich gibt es, kann man sagen, 5 Hauptdarsteller, mehr gibt es nicht, 4 oder 5, die in dem Film eine Rolle spielen. Mehr sind da tatsächlich nicht zu sehen. Deshalb fange ich mal mit einer ganz mini kleinen Gastrolle an. Du hattest das ja vorhin erwähnt, dass zwei Agenten, nennt man sie in den Credits, die VA-Agenten, die ihm die Nachricht bringen von seinem Freund Jabarian. Und der eine von den beiden ist John Cho, den zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch fast niemand kannte, der 2001 gedrehte Film, den wir hier gerade gucken, zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht bekannt war. 2009 aber als Sulu in der neuen Star Trek-Verfilmung ganz bekannt wurde. Eine, finde ich, wirklich spannende Besetzung ist Ulrich Tukur als der Jabarian, also als der verstorbene Freund, der dann letztlich immer vor allem in Rückblenden auftaucht.
Oder in so Videobotschaften, wie man ihn dann sieht oder genau. Wo er in die Kamera spricht auf der Station.
Einer der ganz, wie ich wirklich finde, ganz tollen deutschen Schauspieler, bekannt mittlerweile als Tatortkommissar in diversen Tatorten, wo er auch eine etwas, ja, ich würde mal sagen, etwas schrägere Rolle spielt. Dann hat er auch in dem Film Das Weiße Band mitgespielt, bei John Rabe, Exit Marrakesch, gibt es einige Sachen, woher jemand ihn kennen kann. Und Jenja, willst du kurz erzählen über seine Bewerbung im Film?
Ja, das kommt dann im Extras, in den Extras irgendwie kommt kurz auf die Schauspielbewerbung, weil die alle quasi ein Video von sich erstmal machen sollten und geschickt haben. Und bei Ulrich Tukur Ulrich, der hat seinen Hund gefilmt, während er ihm sozusagen Text aus dieser Rolle erzählt hat. Und der Hund guckt irgendwie ein bisschen schräg und betröppelt in die Kamera. Und das fand er irgendwie, Soderbergh, irgendwie interessant. So nach dem Motto, dass jemand so abgedrehte Ideen hat, das fand er interessant. Und er hat auch explizit neben dem Hauptdarsteller Schauspielerinnen und Schauspieler gesucht, die nicht ganz so bekannt waren, beziehungsweise nicht ganz so das Gesicht auf bestimmte Rollen festgelegt hatten. Und in USA ist Ulrich Tukur eben eher niemand, sage ich mal, oder wenig bekannt wahrscheinlich.
Genau, genau. Ja. Es gibt noch einen anderen Schauspieler mit einer deutschen Verbindung zumindest, das ist der Jeremy Davis, der den Snow spielt, den etwas abgedrehten Typen der Besatzung. Der hatte tatsächlich die Hauptrolle im Million Dollar Hotel von Wim Wenders. Und dann haben wir die Viola Davis, Dr. Gordon spielt sie, die zweite Besatzungsmitglied an Bord der Station. Die hatte unter anderem bei Night and Day und bei Eat, Pray, Love mitgespielt. Und dann die weibliche, ich glaube schon Hauptrolle, ne, ja, kann man sagen. Nämlich die Frau, Ex-Frau von
Rhea.
Genau, Rhea von Calvin. Die kennt man eventuell, also ich glaube, also viele werden sie auch kennen, zum Beispiel aus Ronin, aus der Truman Show oder ein Vertrauter Feind. Naja, und der große Bringer natürlich, ich glaube schon auch, dass er Kassenmagnet war. Ohne den wäre es wahrscheinlich noch weniger Geld gewesen, was in die Kassen gekommen ist. George Clooney, eben als der Chris Calvin. Natürlich besonders bekannt von seiner Rolle aus Die Rückkehr der Killer-Tomaten.
Das sagt mir gar nichts.
Aber auch von From Dusk Till Dawn. Aber natürlich vor allem aus Emergency Room oder Burn After Reading, Männer, die auf Ziegen starren und die ganzen Oceans-Filme. Also tatsächlich ein Jahr vor dem Film hier hat er Ocean's 11 auch mit Steven Soderbergh zusammen gedreht. Mhm. Also das heißt, die kannten sich schon, die beiden.
Und George Clooney hat sich per Brief mehrfach wohl beworben für die Rolle. Fand er. Er hat irgendwie das Drehbuch, den Entwurf vom Drehbuch oder irgendwie so, oder die erste Fassung gelesen und fand das ganz spannend. Und ich finde, er macht das auch sehr gut.
Auf jeden Fall, genau.
Also der trägt den ganzen Film extrem gut.
Wobei ich tatsächlich finde, dass alle gut spielen.
Ja.
Also kann man nicht meckern.
Nee, überhaupt nicht. Also ich finde auch, also von dem her, also die schauspielerischen Leistungen sind super. Also ich finde die wirklich alle sehr überzeugend und irgendwie passt das zu der Rolle. Die Frau, finde ich, bleibt so ein bisschen blasser. Die Rhea, also die finde ich noch am wenigsten überzeugend. Aber ich weiß auch nicht, ja, das ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache.
Ich würde gerne noch einen Punkt kurz erläutern, der mir gerade nochmal einfällt, den hatte ich vorhin schon erwähnen wollen. Die Verfilmung hier basiert so ein bisschen eigentlich letztlich auf der englischen Übersetzung, die es zu dem Zeitpunkt gab. Die war von 1970, glaube ich, und die wurde aber aus dem Französischen übersetzt, nicht
Ach,
aus dem Polnischen.
Das ist ja wie Flüsterpost, stille Post.
Genau, und das führte letztendlich dann irgendwie auch dazu, dass die Figuren in dem Film anders heißen als im Buch und auch vor allem als in der deutschen Übersetzung, auch als im Original. Also die Rhea zum Beispiel, der heißt im Original.
Naja, und er hat ja eine Frau eingeführt, nämlich die zweite Astronautin.
Genau, die kommt dann auch noch dazu.
Das ist natürlich nochmal eine Abweichung vom Buch.
Hier, Herai, genau, im Original heißt die Frau, also die Frau, Ex-Frau von Chris heißt Herai und im Film Rhea. Der Snow heißt auch nicht Snow im Buch, sondern Snout. Und dann gibt es eben nicht die Dr. Gordon, sondern es gibt einen Sartorius.
Aber genau. Jibrarian gab es quasi.
Genau.
Und der Chris Calvin ist auch gleich.
Ja, fast genau, nur dass der Chris oder der Chris zumindest in der deutschen Übersetzung K-R-I-S geschrieben wird und dann in der englischen Übersetzung das CH also das englische Chris tatsächlich dann heißt. Aber gut, das muss man jetzt nicht drüber meckern. Das, denke ich, ist nicht so schlimm. Eine Abweichung kann man, glaube ich, jetzt schon mal sagen, ist vor allem ganz grundlegend, dass eben, das hat der Alem aber auch gerade schon in seiner Kritik rüberkommen lassen, sanft angedeutet, dass eben
Solaris die nicht humane Hauptperson sozusagen in dem ganzen Buch ist, der Planet und sein,
genau,
sein irgendwie agierender Ozean, kann man mal sagen. Ne?
Mhm, der eine viel, also viel größere Rolle dort spielt und eben auch genau dieses Erforschen des Ozeans oder die Möglichkeit zu finden, zu kommunizieren mit dem Ozean und so weiter. Also diese Themen spielen in dem Roman eigentlich eben tatsächlich eine viel, viel größere Rolle.
Ja, also ich habe jetzt den Roman noch nicht zu Ende gelesen. Ich habe damit nochmal angefangen. Und da ist halt quasi eine Jahrhundert-Wissenschaftsgeschichte im Roman mit drin, dass sie versuchen, mit diesem Ozean überhaupt rauszufinden, was der ist, wie der agiert. Der ändert nämlich eigentlich die Gravitation dieses Planeten.
Genau.
Und den dürfte es so gar nicht geben im Universum, weil der irgendwie zwei Sonnen hat und der eigentlich dort zwischen diesen Sonnen irgendwie ganz anders beeinflusst sein müsste von der Gravitation der beiden Sonnen und selber, aber irgendwie eine stabile Bahn hat und nicht völlig ein Spielball ist. Und diesem Ozean wird das dann zugeschrieben und es ist unklar, wie er das macht, wie er die Gravitation ändert. Und der reagiert nicht richtig auf alle Versuche, das zu erforschen, und man kann keinen Versuch wiederholen mit dem gleichen Ergebnis. Und also die Wissenschaft scheitert da quasi so ein bisschen dran.
Genau.
Es gibt ganz viel Spekulation, dass der bewusst ist oder nicht, oder ein Lebewesen oder nicht. Also es ist so ein bisschen der Einstieg in diese ganze Geschichte. Der fehlt ja quasi komplett.
Genau.
Und wird nur gesagt, die gucken, ob man den wirtschaftlich ausbeuten kann, nur Energiegewinnung oder irgendwas. Und deswegen wäre da die Raumstation und das war es so. Ne?
Ja, und das zieht sich schon in dem ganzen Roman so durch. Also die Liebesgeschichte spielt schon auch eine große Rolle. Aber ist so, sicherlich so ein bisschen der rote Faden, der sich eben durch den Roman durchzieht. Aber eigentlich spielt ganz viel die Erforschung des Planeten noch eine Rolle und wie man versucht hat, eben so ein bisschen näher zu kommen und mit ihm zu kommunizieren. Und letztlich ist eben in dem Roman, hört man eigentlich vor allem raus, dass dem dort eben die Vergeblichkeit, dass der Mensch nicht in der Lage ist, mit einer nicht-menschlichen Spezies zu kommunizieren.
Zu verstehen und das zu kommunizieren mit ihm.
Also es gibt ja die beiden Filme, das auch nochmal kurz erwähnt. Da gibt es im Internet, habe ich auch verlinkt, eine tolle Bachelorarbeit, die beiden Filme miteinander vergleicht. Das ist ganz interessant, kann man sich mal angucken, wenn man sich für den Film interessiert oder für beide Filme interessiert, kann man einen schönen Vergleich zwischen der Version von Tarkovsky von 1972 und eben von Steven Soderbergh jetzt aus dem Anfang der 2000er Jahre mal anschauen. Noch eine Sache, im Buch wird das gar nicht groß erklärt, was da eigentlich für eine Apparatur gebaut wird. Das wird nicht näher erläutert. Im Film ist dann von einer Higgs-Apparatur die Rede. Also das heißt, hat halt irgendwas mit Higgs zu tun. So. Die Higgs-Teilchen sind tatsächlich, oder der Higgs-Mechanismus ist ja von Higgs selbst erst 1964 entdeckt worden. Also das heißt, nachdem das Buch geschrieben wurde. Also das ist auch, da ist schon klar, also es kann nicht aus dem Buch selber sein. Aber gerade in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren wurde das Higgs-Teilchen eben tatsächlich auch noch etwas bekannter oder deutlich bekannter Öffentlichkeit, wurde irgendwann Bestandteil des Standardmodells in der Teilchenphysik. Und naja, und dann wurde es 1993 auch noch in einem Buch als Gord-Particle erwähnt und da hat es dann tatsächlich einen großen Teil der Öffentlichkeit erreicht. Und ich vermute, dass man deshalb Higgs da irgendwie unterbringen wollte in dem Film, weil es irgendwie so schön nerdig klingt. Und
naja, es wäre halt
besonders.
Auch die Gravitation, die da ursprünglich irgendwie ja eine ausschlaggebende Rolle hatte, so vielleicht.
Ja, vielleicht, genau. Ja, 2001 hatte das CERN übrigens dann das erste Mal auch das Gewicht, also das minimal mögliche Gewicht eines Higgs-Bosons ermittelt. Und da waren sie schon relativ dicht dran mit 115 Gigaelektronenvolt. Und dann irgendwann war man dann bei 125 Gigaelektronenvolt angekommen, wie das schwer sein soll, das Higgs-Boson. Janina, weiß nicht, hast du noch was du zum Film erstmal erwähnen willst? Wir werden ja nachher nochmal, denke ich, ein Fazit machen, auch des Films selbst.
Also ich fand ihn, also es wird, kommt auch im Kommentar nochmal raus, ich fand ihn schon recht Bild- und irgendwie musiklastig, sage ich mal. Also man hat viel visuell und so ein bisschen mit Musik unterstützt irgendwie gesehen und gehört. Also zum Teil eben auch nicht so, also ne, was ist die Geschichte, fand ich, war eher schwer zu folgen, sage ich mal. Hm. Hat man vielleicht auch gemerkt, dass ich das auch nicht gut zusammenfassen konnte.
Ja, also ich glaube, war schon gut, also für den Film. Ja, genau. Also was er versucht hat, der Soderbergh, und ich finde es ihm ja auch zum Großteil gut gelungen, dass er tatsächlich gerade am Anfang die Exposition wirklich gut mit Bildern dargestellt hat, ohne halt irgendwie so eine Erzählerstimme zu haben, die dann irgendwie da erstmal alles erzählen muss und so, sondern er hat es ja wirklich geschafft, das mit Bildern ganz gut rüberzubringen. Also das war am Anfang schon super, muss ich sagen. Also da hat er das...
So die Stimmung dieses Menschen hat er sehr gut eingefangen, ne?
Genau. So, ja. Ja, es waren halt alles sehr, sehr lange Einstellungen auch. Also ich glaube auch schon für Anfang der 2000er recht untypisch, also sehr lange.
Langsam.
Ja, sehr langsam, genau. Also ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich fand es tatsächlich als Film an sich erstmal sehr gut, also die Bilder. Ja, nur eben tatsächlich die Geschichte fand ich ja vielleicht ein bisschen dünn an sich. Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Okay, wollen wir mal zum Kommentar erstmal kommen?
Ja. James Cameron und Soderbergh.
Cameron und Soderbergh, genau. Ganz, ganz spannend, ganz interessante Menschen ja auch die beiden. Also James Cameron kennen, denke ich, alle. Da werde ich kurz noch was zu sagen gleich. Aber Steven Soderbergh hatte mit seinem ersten Film Sex, Lügen und Video gleich die Goldene Palme in Cannes gewonnen und also der Independent-Filmer eine ganze Zeit lang, hat dann irgendwann Traffic gedreht, einen Oscar dafür sogar bekommen, eben diese ganze Oceans-Serie, bei vielen Teilen hat er Regie geführt und hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, also der macht dann tatsächlich meistens nicht nur Regie, sondern auch Drehbuch geschrieben und Kameramann gewesen und noch geschnitten und da wird er dann gerne mit den Synonymen Peter Andrews und Mary Ann Bernard irgendwie in den Credits dann erwähnt. Er steht auch Hollywood wohl sehr kritisch gegenüber mittlerweile, hatte dann 2013 zum Beispiel noch eine Rede gehalten, wo er sich gegen die Tentpole-Produktion in Hollywood gewandt hat. Ich musste zugegebenermaßen auch nachlesen, mir war das nicht so bewusst oder bekannt, der Begriff. Also Tentpole kann man sich aber ganz gut vorstellen, ist so ein Film, der ist quasi so groß und so stark ist wie eben so eine Zeltstange, der dann letztlich alle anderen Filme, die noch gemacht werden in der Produktionsfirma, dann quasi die dann stützt oder beschützt. Mhm. Das heißt, also es gibt dann so eigentlich, man könnte es eigentlich auch Blockbuster nennen, ja, also Filme, die darauf ausgelegt sind, dass sie eben
das Massenpublikum glücklich machen.
Genau, und genug Geld bekommen. Ja. Ne, damit man dann aber eben auch tatsächlich eben gerade mit dem Geld, das dann reinkommt, dann auch kleinere Produktionen dann umsetzen kann. Aber da hat er sich massiv gegengewandt, fand das nicht gut und hat dann auch tatsächlich ein paar Jahre Pause gemacht. Aber auch dann, wenn man jetzt weiterschaut, was für Filme er aktuell noch gemacht hat, er dreht schon den einen oder anderen Film immer noch, sind das jetzt alles nicht so die großen Blockbuster. Und ich glaube, wenn man sich für Filme interessiert, Soderbergh finde ich tatsächlich eine ganz gute Adresse, also zumindest für meinen Geschmack deutlich interessanter als zum Beispiel David Lynch, den ich einfach zu schräg finde. Da kann ich oft dann nicht so viel mit anfangen, nicht so mit connecten. Okay, also Cameron noch ganz kurz. Kennen, wie gesagt, ja fast alle, aber für die, die es nicht sollten, kennen sollten, hat schon zum Beispiel Regie geführt bei Terminator, bei Aliens, also dem zweiten Teil der Aliens-Reihe. Natürlich Titanic, aber auch Avatar und hat damit, also was auch schon ziemlich
die
irre
großen
ist.
Großen Blockbuster, echt.
Die erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ja, sind also zu den drei erfolgreichsten Filmen aller Zeiten gehören Titanic und Avatar. Die hat er gemacht.
Was
und
ist der dritte?
Ja, der dritte ist, na, Marvels Avengers. Aha. Avengers. Genau, aber hat zum Beispiel auch, und das finde ich auch cool, den Schnitt gemacht bei Strange Days, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Könnte man jetzt denken, ja, so, wie so ein Heini, der sich so mit Blockbustern nur auseinandersetzt irgendwie, aber eben auch nicht ganz so einfach. Also immerhin also engagiert er sich ganz stark für Umweltbelange und setzt sich gegen die Klimakrise ein, ist aus Umweltgründen Veganer geworden und so. Also gibt es sicherlich ein interessanter Mensch, mit dem man sich durchaus auch mal ein bisschen mehr auseinandersetzen könnte. Hat einen Oscar, also 3 Oscars bekommen für den besten Film, für die Regie und für den Schnitt in Titanic, hat er alles gemacht.
Ja. Genau. Ist ja auch verrückt, ne? Also, dass die überhaupt so solche Riesenfilme dann, also eigentlich die drei Positionen besetzen, die jeweils ein eigener Mensch eigentlich ausfüllt und auch ausfüllen. Also es muss ja dann wesentlich länger dauern, so einen Film zu produzieren, weil bei anderen Filmen wird ja quasi so ein Rohschnitt schon während des Filmdrehs gemacht. Und da kann man doch nicht jetzt irgendwie Tag und Nacht irgendwie 40 Tage durcharbeiten. Ich weiß es auch nicht.
Also, vielleicht ja doch, ja. Da sind sie sich offensichtlich ähnlich so ein bisschen. Ne? Cameron und Soderbergh irgendwie, die machen gerne alles. Ob sie vielleicht einfach dort...
Kontrollfreaks, ja, keine Ahnung.
Genau. Ob sie anderen nicht zutrauen, die Arbeit zu machen.
Eigenen Visionen irgendwie umzusetzen. Ja.
Genau. Ja. Also ist ja beeindruckend, aber andere ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, finde ich.
Naja, und du hast halt dann nicht viele kreative Menschen, sondern du hast halt einen Kopf sozusagen im Wesentlichen. Ne? Also viele, die dann Skripte schreiben, tauschen sich natürlich auch mit einem Regisseur aus oder so, aber da sind da immerhin mehrere Menschen irgendwie kreativ dabei. Also weiß ich auch nicht.
Ja, genau. Wobei das ja in den Specials, glaube ich, dann auch erwähnt wird, dass sie ja zumindest offensichtlich offen waren für Vorschläge und so. Oder Soderbergh offen war für Vorschläge und da auch diskutiert hat über Dinge, die in dem Film umgesetzt werden. Janina, was hast du denn mitgenommen aus dem Kommentar?
Also aus dem Kommentar fand ich 2 Sachen besonders interessant, weil er ja quasi Drehbuch selber geschrieben hat. Dass er selber gesagt hat, er hat nur irgendwie, weiß ich nicht, 75, 79 Seiten Drehbuch für die Länge gehabt. Was heißt, dass man weniger Dialog in dem Sinn hat? Natürlich waren auch viele Szenen visuell, also weiß ich jetzt nicht, wie so ein Skript dann aussieht, ne? Also wie viel Platz dann so eine visuelle Szene einnimmt, keine Ahnung, da kenne ich mich zu wenig mit Skripten aus. Also das fand ich interessant. Und dass der Cameron sagte, ja, ich versuche alles immer irgendwie reinzukriegen. So nach dem Motto, dass er sich da vom Drehbuch her nicht so am Riemen gerissen oder reißen würde, ne? Mhm. Für die Drehtage. Aber, und dann, jetzt habe ich den zweiten Punkt vergessen. Doch, den Schnitt vor allem. Also einerseits, dass er da ganz verschiedene Schnitte anscheinend auch gemacht hat. Einen so ein ganz minimalistisch, der dann irgendwie als zu kurz rausgefallen ist und andere, wo er irgendwelche Szenen, also letztendlich, dass der Film mehr oder dass deutlich mehr gedreht wurde, jetzt vielleicht nicht was die Anzahl der Szenen anbetrifft, aber den Inhalt der Szenen, ne? Dass er im Schnitt da nochmal viel gearbeitet hat und Dinge runtergekürzt hat oder dass er da eben im Schnitt noch relativ viel zusammen kreiert hat, so, ne? Das fand ich so ganz interessant. Und dann auch, dass er eben so ein paar Szenen gesagt hat, dass er die ganz am Schluss hat, wo sie dann improvisiert haben und wo er dann einiges davon verwendet hat, aber wo die Schauspieler sich eben schon kannten und das Team sich kannte sozusagen und denen am Schluss dann noch ein bisschen Raum so für kreative Arbeit, die dann nicht zwingend im Film auftauchen muss, sondern viel Improvisation dann noch mal ein paar Tage waren. Das fand ich so ganz interessant, ja. Dass er das auch eingeplant hat als Drehtage.
Ja. Ja, ich fand das grundsätzlich, fand ich diesen Kommentar tatsächlich richtig, richtig, richtig gut. Also ich fand das super interessant. Waren erstmal beide super gut zu verstehen. Also das fand ich gut.
Hat keiner genuschelt.
Genau. Das hatte keiner irgendwie einen fiesen Akzent irgendwie oder Dialekt. Fand es ein bisschen schade, dass, naja, wie aber fast immer, die Untertitel gefehlt haben. Das ist ja oft so bei den Kommentaren, wo man dann doch noch mal ein bisschen mehr hätte verstehen können an der einen oder anderen Stelle. Aber das kriegt man dann halt mit dem zweiten Mal hören auch hin. Aber grundsätzlich fand ich es inhaltlich einfach super gut. Also ich fand das wirklich spannend, weil beide ja durchaus sehr unterschiedliche Herangehensweisen an Filme haben. Mhm. Und darüber haben die sich ganz toll ausgetauscht. Also Ja. Ja, ihre eigenen Schwerpunkte haben sie relativ klar gemacht in dem Audiokommentar und dann auch da ein bisschen drüber diskutiert. Und das fand ich super, und wirklich
auch
super interessant.
So ein bisschen so ein Wechselspiel, ne? Dass jeder dem anderen auch gesagt, ja, da hast du das gesagt, dass wir das so machen sollen und da hast du das und du hast ja dann die Vorstellung und so weiter. Also so ein bisschen hin und her, ne? Also.
Und aber auch sehr konstruktiv, ne? Und auch, also wirklich, also man hat so das Gefühl, wow, eigentlich verwunderlich. Ich müsste jetzt nochmal nachlesen, aber ich glaube, so viel mehr Zusammenarbeit gab es zwischen den beiden nicht mehr. Eigentlich schade, wenn das so sein sollte. Weil, also,
so ein ganz entspannter, aber respektvoller Umgang miteinander, ja, so genau. Vom, was man so rausgehört hat.
Ja, also Soderbergh meinte halt auch so ein bisschen am Anfang so ein bisschen lachend, naja, also für dich war das ja ein bisschen wenig Action und ein bisschen wenig Special Effects und so und da warst du ja ein bisschen enttäuscht und so und Cameron hat das quasi bestätigt und meinte, ja, und mir hat das ein bisschen anders ausgesehen. So. Andererseits aber kann Cameron, oder hat er das zumindest auch so rübergebracht, dass er das durchaus sehr zu schätzen wusste und dass er natürlich auch gewünscht so war, wie der Film dann entstanden ist oder wie er dann herauskam. Also es ist ja auch.
Also anscheinend konnte er das gut abgeben trotzdem an an Soderbergh. Und hat gesagt, dass wenn das deine Vision und deine Art ist, die Geschichte zu erzählen, dann ist das gut so. Ne?
Genau. Also sie haben an den diversen Stellen dann eben darüber gesprochen, also zum Beispiel bei bestimmten Einstellungen in Dialogen, dass der Soderbergh dort bestimmte Einstellungen genutzt hat, die sehr unüblich sind auch oder noch nie so wirklich verwendet wurden vorher und die dann eben einen bestimmten Eindruck hervorrufen, halt zum Beispiel einen besonders einer fremden Eindruck zum Beispiel und
so von hinten über die, also wo man nicht über die Schulter guckt, sondern den Protagonisten noch von hinten sieht, was er tut, aber eben irgendwie auch das, was er sieht, aber eben nicht so, dass man es nur das sieht, was er sieht, sondern er ist irgendwie mit dem Bild, ne? So.
Genau. Ja. Also es gibt so, ich glaube, irgendwie so fünf, sechs, sieben irgendwie Kameraeinstellungen, so typische. Die gibt es da aktuell nicht in diesem, also in dem Lehrbuch in Anführungszeichen, ist das tatsächlich so nicht aufgeführt, so wie er das dort macht an der Stelle. Das ist schon ganz spannend. Also diese Overshoulder-Geschichte, die es eben gibt, zum Beispiel, die bei Dialogen ganz oft eingesetzt wird oder eben tatsächlich die Frontaleinstellung und so. Also das macht er eben alles nicht an der Stelle oder an den einen oder anderen Stellen. Und das ist schon, merkt man auch, also man merkt schon, dass das besonders ist. Ne? Also mir ist das schon noch aufgefallen.
So ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Genau. Ja, aber auch, weil das so ruhige Bild, also oder oft so ruhige, also vom Bild her sehr ruhig war. Und das hat er aber auch erzählt, ne? Dass die Kamera oft statisch war.
Genau, oh, ne? Genau. Ja, wenige Kamerafahrten.
Wenige Fahrten und wenig, also und was ich auch sehr interessant fand und was mir dann beim Kommentar gucken auch nochmal stärker dadurch dann natürlich aufgefallen ist, dass diese beiden Realitäten, diese Rückblende, das echte Leben, bevor sie gestorben ist, sozusagen die Rückblende und dann aber auch das, was so das Intro ist, dass das deutlich anders gedreht ist und ganz andere Farben hat und ganz und wesentlich lebendiger. Also gerade diese Rückblenden mit ihr sind deutlich lebendiger und da meinte er, hat er die auch nicht selber gedreht, weil es Handheld war oder irgendwie sowas.
Genau.
Also dass er die Kamera nicht selbst, also dass er die dann nicht selber gedreht hat als Kameramann, wenn ich das richtig gehört hatte.
Das habe ich tatsächlich gar nicht wahrgenommen, aber nur eben, dass tatsächlich eben wirklich das sehr unterschiedlich war. Also eben das eine eben Handheld und das andere eben tatsächlich eher mit statischen, also mit Dollies wahrscheinlich und so dann aufgenommen wurde. Und,
kann auch sein, dass ich das falsch verstanden habe.
Aber das merkt man tatsächlich auch. Also man merkt es dann natürlich ganz bewusst, wenn er das erzählt, aber man hat es auch unbewusst wahrgenommen, dass das unterschiedlich ist. Also auch die Farbpaletten sind ja ganz unterschiedlich.
Ganz, ne?
Die Rückblenden sind so warm bräunlich und auf der Station ist es bläulich, grau,
sehr
kalt.
Kühl, ja.
Genau. Ja. Und es macht es dann natürlich dem Zuschauer auch ein bisschen leichter, sich da zu orientieren, ne? wo man da jetzt gerade sich befindet.
Ja.
Und da haben sie ja auch drüber gesprochen, also dass diese Auswahl der Farbpaletten die waren da sehr selektiv, was das angeht, wohl haben sich da auf sehr wenige Farben beschränkt. Um das aber eben auch unter anderem das dann eben ganz klar zu machen und da die Unterscheidung zu treffen. Also mich hat ja bei den Rückblenden, das ist glaube ich nicht bei allen, aber vor allem bei den Außenaufnahmen, glaube ich, hat mich unfassbar diese Vignettierung genervt, also dieses Abdunkeln vom oberen Rand runter. Ich weiß nicht, ich kann damit irgendwie nichts anfangen. Ich finde das nicht, also mich stört das immer, mich irritiert das total. Ich weiß nicht, ob das auch aufgefallen ist.
Ist mir jetzt nicht direkt aufgefallen, aber
Das war mal eine Zeit lang, war das mal total in. Irgendwie haben das alle gemacht. Irgendwie dann hat man das irgendwann auch beim Tatort gemacht, irgendwie an den Stellen, wo man es irgendwie, weiß nicht, wo ich es völlig unnötig finde. Das war irgendwie mal so eine Zeit lang, irgendwie war das, glaube ich, mal so Mode. Irgendwie, weiß ich auch nicht, kann damit nichts anfangen. Finde das irritierend und verstehe den Sinn dessen nicht. Also ich meine, ja, da geht es darum, dass man zu helle Bereiche abdunkelt und das irgendwie dadurch weniger Kontrast hat und so, aber also ich weiß ich auch nicht, finde das irritierender, als dass es hilft.
Ja.
Was ich auch interessant fand, war tatsächlich, die haben wohl im April 2001 wahrscheinlich, ich habe es gerade nicht, 2001 oder 2002, im April haben sie begonnen mit den Dreharbeiten.
Na, dann muss es eins sein. 2001 hast ja, du ne? gesagt, ja.
Ja. Und im November ist der Film schon in die Kinos gekommen.
Ja,
das ist
verrückt.
Schon irre. Ja, also das ging richtig schnell.
Aber er hat auch gesagt, dass er sich immer sozusagen seinen Zeitplan macht, damit er da nicht zu lange am Schnitt oder an sonst was sitzt, weil er sich sonst da drin verlieren würde. So. Mhm. Ne, also vielleicht hat er sich da selber auch ein bisschen unter Druck gesetzt, aber es hat ja offensichtlich geklappt.
Ja. Und auch total, genau, fand ich auch gut, fand ich interessant, kann ich mir auch total gut vorstellen, so dass er da so ein Typ wäre, der irgendwie auch an allem schraubt und so sozusagen und das an so jedes Detail versucht noch zu verbessern. Aber das natürlich auch aus Produktionssicht, der bringt das natürlich wahrscheinlich jeden zum Kochen.
Und dann fand ich es noch lustig, da haben sie noch irgendwie die Detailangst irgendwie erwähnt, die ihn dann plötzlich überfallen hätte und dann mussten sie noch irgendwie in der Raumstation an jede Tür ein Display pappen, irgendwie kurz vor Drehbeginn oder irgendwie so, weil zu wenig Detail. Irgendwie so, das fand ich ganz lustig. Mhm. Ja.
Genau, in vielen Szenen sieht man so ein ganz bisschen, nur in so ganz kleinen Ausschnitten dann auch immer mal so im Hintergrund, quasi durchs Fenster, durch den Planeten.
Ja.
Und da haben Soderbergh und Cameron sich auch sozusagen ein bisschen lustig drüber gemacht, über ihre Position jeweils. Mhm. Ja, dass also Soderbergh das eigentlich wirklich quasi, was weiß ich, sagen wir mal, vielleicht 5% des Bildes irgendwie dann so noch so eine super teure Animation des Planeten im Hintergrund läuft. Und Cameron eben meinte, naja, aus Produktionssicht ist das ist natürlich Mist irgendwie. Das ist teuer und man sieht es fast gar nicht auf dem Bild.
Ja. Bei ihm wäre das dann Fullscreen, so nach dem
Motto. Genau.
Ja, oder besser wäre Fullscreen. Ja. Das stimmt, also der Planet ist ja quasi so eine Hauptfigur, die nicht richtig spielt, aber irgendwie da ist, ne, und im Buch oder irgendwie noch eine viel größere Rolle hat. Oder auch eben, dass dieser Planet diese Figuren, diese Gäste hervorbringt und warum und so. Und darüber wird da irgendwie wenig in diesem Film, also sehr wenig wird darüber gesprochen und auch wenig, also das ist irgendwie nicht so Thema, ne? Mhm. Also, und dieses Bild von dieser Frau, das war mir alles ein bisschen zu viel. Also, sie ist da visuell, ist natürlich eine schöne Frau und dann sprechen die beiden Männer im Kommentar, dass sie ja so komplex wäre und was auch immer und ich finde, sie ist halt trotzdem vor allem eine Projektionsfläche, eine visuelle. Also, also das finde ich dann halt, also ja gut, das ist dann vielleicht, dass dann die Frauen, dass sie in ihr, die Zuschauerinnen sich in ihr dann wiedererkennen könnten, weil sie eben nicht nur eindimensional wäre. Also gut, im Vergleich zu Bond-Filmen ist es vielleicht, aber trotzdem, also den, welchen Test wird der Film
den
nicht
Bechtel.
Bestimmt? Bechtel. Also die hat halt wenig Eigen, also es ist ja auch seine Projektion und seine Erinnerung, aber sie hat halt auch im realen Leben wenig eigene, ist vielleicht der Konstruktion geschuldet, dass es seine Erinnerungen sind und sie quasi dann natürlich nur mit ihm in seinen Erinnerungen auftaucht, aber
das
eigentlich
sein, ja.
dreht
Guter
sich halt
Hinweis.
Alles nur um seine schöne Frau, die er vermisst und dann ist sie nur so visuelles, weiß ich auch nicht.
Hast du es so wahrgenommen tatsächlich? Nur visuelles Beiwerk?
Ja, also sie taucht ja auch ständig nur in Großaufnahme, wie sie in diese Kamera blickt. Und irgendwie ist es nur diese Frau, die auch, ich finde auch wenig komplexe Emotionen da irgendwie zeigt. Also ich finde, sie ist da viel zu wenig, sie ist da wenig lebendig. So. Also er ist sehr lebendig und spielt das auch super. Bei ihr fand ich es echt so ein bisschen.
Ja, da können wir ja, also da würde ich auch noch mal ganz am Ende noch mal das eine oder andere dazu sagen wollen, wenn ich es nicht vergesse.
Ja, aber eben aber in den Extras und beim Kommentar taucht es ja auf, dass er gerne eine Frau wollte, die auch komplexe Emotionen hat.
Genau, genau.
Und eben nicht nur irgendwie, aber eben auch so nach dem Motto, die Männer, solange sie dann Sex mit ihrer Frau haben können, ist alles gut. So nach dem Motto, eine schöne Frau und dann hast du Sex mit ihr und dann willst du das wieder haben oder sie nicht gehen lassen. Und das reicht eigentlich schon. So.
Okay.
Ja.
Ah, interessant.
Schade.
Ja. Habe ich so gar nicht wahrgenommen. Aber
doch, darüber haben sie sich viel unterhalten, fand ich.
Ja, im Kommentar schon.
Im Kommentar.
Im Film selbst habe ich das so gar nicht wahrgenommen.
Fand ich schon auch so.
Ja. Ja. Aber da haben wir ja auch dann, ja, was das angeht, sicherlich auch sowieso natürlich einen leicht unterschiedlichen Blick drauf. Das ist ja aber auch okay so.
Ja.
Weiß nicht, magst du noch was erzählen aus dem Kommentar? Sonst
kannst du nochmal. Also.
Ja, ich habe tatsächlich auch nichts mehr groß. Ich habe das meiste erwähnt, was ich erwähnen wollte, denke ich. Also vielleicht auch einen Punkt haben sie noch, also sie haben ja noch ganz viele Sachen erwähnt, wir wollen ja nicht alles erzählen. Aber was ich mir noch notiert hatte, war, das fand ich ganz interessant, zwei Punkte noch. Das eine ist, über die Erwartungen des Publikums haben sie auch ein bisschen gesprochen. Also für beide war relativ klar von Anfang an, dass das eben nicht so ein klassischer Science-Fiction-Film sein wird. Also es wird kein Action-Film sein. Und sie meint schon so, die größte Action war, als sie sich die Raumanzüge angezogen haben. So, das waren die, genau, die
Action-lastige. Das ist der Action-Film. Sie haben sich schnell die Treppe runter bewegt und haben schnell ihre Helme aufgesetzt.
Genau. Und die meinten aber auch, es hätte dann die Zeit gefehlt, den Film dann auch tatsächlich entsprechend noch zu bewerben. Also tatsächlich dort die Leute ins Kino zu holen, die tatsächlich dann nicht enttäuscht von dem Film sind. Weil ich glaube tatsächlich, ja, wenn du dir einfach sagst, okay, ein Science-Fiction-Film, da geht es um Raumstationen.
Ist dann zu langsam und zu langweilig, ein bisschen zu wirr. Ja, vielleicht, ja.
Auf der Blu-ray ist ja letztlich der George Clooney abgebildet im Raumanzug und also es sieht halt alles recht Science-Fiction-mäßig aus. Okay, also offensichtlich ein Science-Fiction-Action-Film mit George Clooney, so könnte man zumindest vom Plakatschluss folgern.
Ja.
Dass dem dann nicht so ist, ja, das wird einem dann natürlich erst klar, wenn man im Kino sitzt und den Film sieht.
Ja, es ist so ein bisschen so, sie sprechen da viel darüber, was würde man machen, wenn man eine zweite Chance hätte, einen geliebten Menschen wiederzubekommen und dass man den dann nicht gehen lassen will und dass man sich quasi dafür entscheidet, dann diesen Menschen, der, obwohl man weiß, dass es kein Mensch ist, bei sich zu haben. Und das meinten die eben dann so ein bisschen überspitzt, so nach dem Motto, dann haben sie ihr Sexualobjekt der Begierde wieder und das wollen sie dann nicht gehen lassen. So, ne? Also so nach dem Motto, da werden die Männer zu einfach gestrickt. Wäre doch ganz klar, ist so ein bisschen egal, was es ist. So, ne?
Ja. Genau, das war das eine und das andere. Es gibt so eine Szene, wo eben, hattest du ja vorhin auch erzählt, wo die Rhea sich versucht, mit dem flüssigen Sauerstoff umzubringen und danach heilt sie ja und dann wacht sie sozusagen wieder auf und bewegt sie sich sehr, sehr eigenartig und ich fand das schon recht beeindruckend im Film.
Ja.
Ich dachte, wow, das hat sie aber irgendwie, also,
das ist echt merkwürdig gewesen.
Ja,
ne?
Das hat sie aber gut gemacht irgendwie so und dann haben sie aber tatsächlich auch erzählt, das fand ich auch super interessant, dass sie tatsächlich die quasi rückwärts abgespielt haben, dann diese Szenen und so dass die Bewegung letztlich dann also quasi eine negative Beschleunigung, Anführungszeichen, eine negative Beschleunigung hat, also eine umgekehrte Beschleunigung, wie sie im Natürlichen so wäre und dass das letztlich das ausmacht, dass es sich so fremd anfühlt, diese Szene.
Wobei dann interessant war, dass George Clooney eine Bewegung ja rückwärts machen musste, die eine natürliche Bewegung ist, weil er sich nämlich dann hinsetzt zu ihr aufs Bett und sich aufstützt. Und das fand ich ganz spannend, dass er das so gut hingekriegt hat, weil das hat man dann nicht so wahrgenommen. Nee, also
total.
Das hat er super gut gemacht.
Genau. Also ich finde das wirklich einen der besten Audiokommentare, die ich jemals bis jetzt gehört und gesehen habe, muss ich wirklich sagen. Das ist ein toller Kommentar gewesen. Okay, Janina. Achso, es gibt noch zwei kleine Bonusfilmchen. Die sind aber fast nicht der Rede wert, finde ich. Also jeweils.
Bis auf den Hund und das Video.
Genau.
Und warum sie die Schauspieler so genommen haben, ist da nicht so viel. Na gut, es gibt ein bisschen Production, aber auch nicht viel, also fast gar nicht.
Ja. So zwei Filme jeweils so Viertelstunde lang.
Ja, also für die Extras braucht man es nicht, aber der Kommentar ist schon interessant.
Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Janja, ich würde mit dir gerne nochmal über das Ende des Films sprechen wollen. Im Kommentar wurde das ja dann auch nochmal erklärt. Ne? Soderbergh hat ja nochmal gesagt, wie er sich das da vorstellt.
Ja.
Würdest du das mal kurz zusammenfassen, wie er sich das, wie er das nee, erklärt
mach
hat?
Du ruhig, das, mach du ruhig.
Ja, man musste mich aber auch korrigieren.
Ja, ja.
Wenn ich da falsch liege. Ich war mir einfach nicht sicher, wie sie es überhaupt gemeint ist. Es gibt letztendlich so eine Abfolge oder eine Sequenz von Bildern, wo der Chris Calvin sowohl auf der Erde gezeigt wird, als auch auf der Raumstation. Und ja. Das immer wieder hin und her wechselt.
Ja. Ja.
Und ich bin mir einfach wirklich da nicht mehr sicher gewesen, was denn jetzt was sein soll, was da jetzt die Realität ist, was er sich einbildet. Und meine Interpretation war dann tatsächlich, die mir eingefallen ist oder die ich am naheliegendsten fand, war, dass der Chris Calvin mit seiner Frau sozusagen zusammen irgendwie dann zurückgeflogen ist, also beide als Gäste, als Entitäten des Planeten zurückgeflogen sind und dann auf der Erde gelebt haben. So hatte ich das ursprünglich verstanden. Du hattest es anders verstanden, ne? Wie hattest du es verstanden?
Ich hatte es dann schon so verstanden, dass er dort geblieben ist und dort stirbt mit, weil die Raumstation letztendlich oder diese planetare Station ist ja wenig Raum, mehr Planet, also sehr nahe am Planeten, dass die quasi auf diesem Planeten stürzt, beziehungsweise der Planet bläht sich auf, wird größer so.
Mhm.
Und im Kommentar und vielleicht auch in den Extras, das weiß ich nicht so genau, vielleicht noch mehr in den Extras, weil da gibt es nämlich eine Szene, wo er, also man sieht ihn relativ lange zögern, in diese Raumkapsel einzusteigen, mit der sie fliehen sollten. Ne? Also die Gordon ist schon drin und macht die ganze Startsequenz und er steht in dieser offenen Lukentür und kann sich nicht dazu entscheiden, da reinzugehen und abzufliegen, während sie den Start vorbereitet. Und dann gibt es eben so rückblendenmäßig, wie das ganz am Anfang diese Szenen oder relativ früh vom Anfang, wo er da in zu Hause ist und sich was zu essen aus dem Kühlschrank holt. Und da ist mir aufgefallen, dass ihr Bild am Kühlschrank hängt.
Jetzt am Ende, am Anfang nicht.
Und du meinst, das ist dir irgendwie gar nicht aufgefallen, sondern erst im Kommentar.
Erst als wir das zweite Mal den Film geguckt haben, ist mir aufgefallen, dass ihr Bild am Kühlschrank am Anfang des Films nicht
war.
Hängt.
Und mir ist aufgefallen, dass er am Schluss hängt. Also ich habe das schon als Anker gesehen, dass da irgendwas anders ist. Und dann, was ja dem Zuschauer den eigentlichen Hinweis geben sollte, dass er sich schneidet, aber diese Wunde eigentlich gleich wieder verheilt. Also dass da irgendwie was merkwürdig ist.
Ja, deshalb dachte ich, er wäre ein Gast.
Er ist der Gast. Genau. Und ich dachte, naja, das ist jetzt irgendwie eine komische Realitätsverschiebung, wie er es gerne gehabt hätte oder auch keine Ahnung. Mhm. Und letztendlich ganz am Schluss ist sie ja dann auch da mit ihm zu Hause.
Auf der Erde.
Sozusagen. Aber dadurch, dass eben das irgendwie anders war, dachte ich, das ist auch nicht die Erde. Das ist das, was er sich jetzt irgendwie vorstellt.
Ja, so. Und so ist es ja offensichtlich auch gemeint gewesen.
So ist es irgendwie gemeint gewesen. Und letztendlich ist ja auch unklar, ob sie nochmal aufgetaucht ist. Ne, also weil sie wurde ja von Gordon quasi aufgelöst und es ist nicht klar, ob sie da nochmal zu Gast, also als Gast nochmal erscheint. Und es wurde ja gesagt, die erscheinen nicht wieder, wenn man sie auflöst diesen Strahlen.
Genau, ich denke, das ist auch nicht passiert. Also,
es ist nicht passiert,
Fantasie.
Sondern es wäre seine Idee, dass sie zusammen sind und irgendwie sich dann, egal wo sie sind und wer sie ist, irgendwie vereinen. Und dann taucht am Schluss ja auch nochmal das Kind auf, was eigentlich
das Kind von Guy Berrien
ist und nimmt ihn an die Hand. Und das fand ich wiederum total merkwürdig. Warum soll dieses Kind da nochmal auftauchen? Das fand ich irgendwie komisch. Mhm. Und dass er da so verzweifelt im Flur liegt, das fand ich auch. Ich fand den Schluss irgendwie nicht, also von der Figurenentwicklung her jetzt irgendwie alles nicht so eindeutig, nicht so.
Ich hatte noch eine zweite Interpretation dieses Endes. Ich hatte die Alternative für mich wäre gewesen, dass eigentlich die Geschichte geändert wurde. Also tatsächlich
das ist wie so eine Zeitreise.
Ja, beziehungsweise tatsächlich eine echte alternative Realität sozusagen, in der er seine Frau dann doch wiederbekommt sozusagen, bevor er zu der Station fliegt. Das war meine andere Interpretation, dass ich gedacht habe, also quasi dieselbe Szene nochmal wie am Anfang des Films. Bevor er zur Station fliegt, erscheint plötzlich seine Frau und sie sind zusammen. So.
Sie sind zusammen und er fliegt gar nicht dahin. Genau. Also das passiert dann gar nicht sozusagen.
Genau. So, das war dann.
Ja, ich meine, Jibrarian Tukur kommt ja auch irgendwie und sagt, es gibt keine, was auch immer, es gibt nur Alternativen. Jetzt habe ich es vergessen, was da gesagt wird. Mhm. Aber so nach dem Motto, wenn du hier bleibst, stirbst du. Mhm. Und es gibt keine Lösung, es gibt nur Alternativen.
Mhm. Irgendwie so. Irgendwie ja, so, genau. Ne? Mhm. Genau.
Auch mysteriös, auch nicht irgendwie eindeutig, ob der Planet dann spricht oder was da ist. Also
vermutlich, ne?
Weil, ja. Weil sie, also die Figur, die Rhea selber, die ist ja keine Abgesandte oder sowas. Die ist ja quasi nur das, was er oder was seiner Erinnerung entspricht. Und die hat ja in dem Sinn keine Verbindung und keinen richtigen Bezug zum Planeten. Also es ist jetzt ja nicht so, dass sie für diesen Planeten stehen würde oder für diesen Planeten spricht, sondern es sind irgendwie eigene Wesen, die dann aber auch ganz begrenzt sind in dem, was sie machen oder tun oder denken, habe ich so das Gefühl. Ne? Also dieses Planetenmysterium ist da irgendwie von abgekoppelt, trotz allem. Das ist irgendwie komisch. Mhm. Ja.
Genau, finde ich auch, ja. Okay, ich würde gerne von dir noch wissen wollen, Janina, wie du den Film gefunden hast. Du darfst zuerst, wenn du möchtest, dann sage ich noch kurz was. Und du hast vielleicht auch noch mal kurz zum Kommentar, wie du den fandest, weil ich glaube, du hattest gerade noch nichts gesagt.
Doch, ich habe schon gesagt, dass ich ihn gut fand.
Okay.
Also, gut. Ich fand ihn interessant. Mhm. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, es ist also ich hätte noch so ein bisschen mehr drumherum gerne. Also, manchmal war es mir zu nah am Bild, sag ich mal. Mhm. Man kriegt da natürlich zum Bild auch einige Hinweise. Fand ich interessant. Mhm. Fand ich auch interessant, dass sie dann im Kommentar doch irgendwie gemeint haben, dass also er nimmt da Bezug auf andere Filme und andere Regisseure und Menschen vor ihm, Hitchcock zum Beispiel, für so dieser Blick, der direkt in die Kamera geht und so als Stilelement. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Mhm. Und so, also ich fand ihn schon gut. Also
Den Kommentar,
ja.
Okay. Und den Film?
Den Film auch gut. Mhm. Also mich stört da nicht viel dran. Man bleibt so ein bisschen mit dieser Geschichte so ein bisschen, ja. Also ich finde, wie gesagt, visuell ist es ein sehr gelungener und schauspielerisch ein sehr gelungener, aber die Geschichte selber, da weiß man, also fand ich, war ich so ein bisschen unbefriedigt. Es gibt ja auch kein eindeutiges Ende. Es gibt in dem Sinn keine Erklärung. Und wie gesagt, diese Frauenfigur es war mir ein bisschen zu eindimensional, was das anging. Aber sonst fand ich einen schönen Film. So.
Okay. Ich bin so hin und her gerissen. Dafür, dass er so einen Schwerpunkt auf diese ziemlich dramatische und tragische Liebesgeschichte Wert gelegt hat, hat er mich relativ wenig berührt. Mhm. Also mich hat das emotional verhältnismäßig wenig abgeholt im Vergleich zu anderen Filmen.
Ja.
Also mich hat das nicht, ja, das war, also dafür, dass das ja eigentlich so ein Drama war, ne, und wirklich um Leben und Tod und um Liebe und Unsterblichkeit geht, also eigentlich um alle wichtigen Dinge, die einen also emotional wahnsinnig mitnehmen können, hat das bei mir wenig ausgelöst. Also kann ja auch an mir liegen, weiß ich nicht, ne, aber das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert.
Ich habe auch nicht geheult, was ich sonst öfter mal tue beim Film gucken.
Genau. Andererseits war er eben tatsächlich, finde ich, also wie du schon sagst, ich finde auch, die Bilder waren super. Also ich fand es wirklich als Bildgeschichte gut erzählt. Das hat wahnsinnig gut funktioniert, finde ich. Und auch eben tatsächlich auch ein bisschen ungewöhnlich, ohne dass es total abstrakt, schräg und abweisend wirkte. Also das fand ich toll. Das hat mir echt gut gefallen. Da habe ich wirklich noch vieles Neues gesehen, was man sonst so in dem klassischen Film, ich sag mal so im klassischen Mainstream-Kino sonst nicht so zu sehen bekommt. Aber eben wie gesagt, ohne dass es eben jetzt ein völlig absurder Film wird. Ganz toll gespielt und gedreht und letztendlich ja auch die Geschichte, die erzählt wurde, wurde gut erzählt, finde ich. Also bis jetzt auf das gefühlt ambivalente Ende, auch wenn es gar nicht so als ambivalent gemeint war, offensichtlich von Soderbergh. Es wird viel Psychologie, ne? Also es geht viel um Psychologie, es geht viel um diese Emotionen, viel um das, wie kommuniziert man miteinander, aber eben eher unter den Menschen. Und letztendlich, wenn man das Buch kennt, es ist halt enttäuschend, aber das ist ja oft so, wenn man Bücher und Filme vergleicht. Es ist ein bisschen enttäuschend, dass eben dieses Komplexe, diese Kommunikation mit dem Ozean, das Wissenschaftliche.
Erforschen sozusagen, das, genau. Was das Science-Fiction-mäßige, genau, daran hätte sein können. Das spielt ja überhaupt keine Rolle, was die dort gemacht haben und warum die dort waren. Und nur bei Gordon kommt das so ein kleines bisschen raus, ne, dass sie da Forscherin eigentlich ist. Und das muss man sagen, ja, finde ich auch ein bisschen schade. Und vielleicht ist das der Punkt, der einen so ein bisschen als Science-Fiction-Fan auch so ein bisschen zurücklässt. So,
genau.
Ne? Und dann haben die ja eine rückblendende Szene, wo es um Gott und die Welt und Atheisten und keine Ahnung geht. Fand ich so ganz okay. Aber also ich fand das in dem Kommentar, dass sie da unglaublich viel reininterpretiert haben. Dass er so Anti-Gott und Anti was auch immer wäre und jetzt plötzlich das irgendwie alles akzeptieren würden und so. Und das fand ich aber alles nicht, also fand ich überhaupt nicht. Mhm. Also ich fand das, was die da an Philosophie reininterpretiert haben, ich fand, das kam überhaupt nicht rüber und das muss man auch nicht. Also eigentlich ging es doch nur um seine Frau und dann so ein bisschen, ob das jetzt ein anderes Wesen oder ein göttliches Wesen oder eine Existenz nach dem Tod gibt oder so, taucht er doch da gar nicht auf. Also das fand ich wiederum ein bisschen sehr weit hergeholt oder übertrieben, dass das Ende des Films wäre oder so, ne? Aber vielleicht bin ich dazu einfach gestrickt, was das angeht.
Nee, ich finde jetzt, was du jetzt gerade beschrieben hast, das hat mich jetzt gerade eher an das Ende von Odyssey 2001 erinnert.
Ja.
Weil das halt viel, das ist so wahnsinnig abstrakt und sehr philosophisch und so. Das wirkt eigentlich viel mehr so wie das Bild zu dem, was du also, gerade meintest.
Sie haben es ja erzählt, dass sie es irgendwie so meinen und ich fand eben auch, das kam da nicht so richtig raus.
Okay, was meinst du? Also der Kommentar finde ich, also habe ich ja gerade schon gesagt, also ich bin wirklich einer der besten Kommentare, die ich jemals gesehen habe. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde, der Film lohnt sich auch. Den kann man sich auf jeden Fall auch angucken.
Ja, aber es ist jetzt nicht einer, den ich jetzt ganz oft angucken würde, glaube ich.
Ja.
So, ne? Also gibt es andere, die mich da mehr ansprechen.
Ja, finde ich auch. Aber einfach aus so der Sicht eines Menschen, der sich für Filme interessiert, finde ich das durchaus empfehlenswert. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Einfach, weil man ein paar neue Perspektiven auch bekommt, finde ich. Hast du noch was zu sagen, Janina?
Nein, das war es, glaube ich. Genau.
Okay, reicht auch. Ich glaube, wir haben genug geredet. Ich hoffe, euch allen da draußen geht's gut. Habt eine schöne Zeit, bis wir uns mal wieder hören.
Genau. Lesen. Ihr dürft gerne Kommentare schreiben oder sonstig Kontakt aufnehmen.
Genau. Das heißt also dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und wie immer,
schön dass wir drüber geredet haben.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast